Radio Kanal K am 8. März. Und es ist genau 9 Uhr und das heisst für uns, wir starten in der zweiten Stunde mit unserem Girls on Air Programm. Einmal eine Frage, redest du offen über Sex? Beziehungsweise, wann hast du dich das letzte Mal mit deiner eigenen Sexualität auseinandergesetzt? Im Podcast «Untenrum» erzählen Frauen von ihrer Sexualität und das ganz offen, direkt und ohne Umschweifen. Wir haben die Macherin von diesem Podcast zu Gast und reden mit ihr. Aber bevor wir schwätzen, damit ihr wisst, worüber wir reden, hören wir rein. Und zwar in Episode 2 mit der Yara.
Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört «Untenrum», ein Podcast über Frauen und Sexualität. Zweite Folge, Yara, 31.
Ich weiss einfach so, das erste Mal, als ich ein Kondom gefunden habe. Mit einer Freundin daheim im Haus. Wir sind, ich weiß nicht, wie sind wir dort? Im Kindergarten. Vielleicht irgendwie, oder in der ersten, zweiten. Also mega früh. Es war meine beste Freundin damals in der Kindergarten-Primarschule. Und wir waren einfach bei ihnen im Estrich am Spielen. Also es war in Estrich so wie so eine Lounge im Estrich. Und dort hatte es so ein Drückchen gehabt. Dann haben wir das Drückchen geöffnet und hat so farbig verpackte Verpackungen gehabt. Und dann nachher haben wir die geöffnet und haben gemeint, es seien so Cremli-Müsterli. Es hat so ausgesehen, so die kleinen rechteckigen Päckchen, die es gibt. Dann haben wir die geöffnet und dann ist das rausgekommen. Und wir so, und die einen haben nach Eperi geschmeckt und sind voll nicht rausgekommen, was das soll. Und wir haben alle geöffnet. Und wir haben, aber das Lustige ist, wir haben irgendwie vermutet, das wird irgendetwas Sexuelles sein. Also wir sind dort so jung gewesen, wir haben nicht mit dem, also ich habe dort von Sex nicht viel gewusst, also nein, also irgendwie so ein Bilderbuch hat mich so mit mir angeschaut, so ein ganz frühes Kinderbuch, irgendwie Max und Maria, oder ich weiß auch nicht, wo man so Körperteile erforscht und wie kommen Babys auf die Welt, so. Und wenn ich irgendwie einfach denke, vielleicht hat das irgendwie mit dem ominösen Sexuellen zu tun. Aber es ist nicht irgendwie, dass wir das vorher gesehen haben. Und, so. Und wir zwei waren recht in Schlitzohren. Wir sind immer auf Entdeckungsreise gegangen bei ihnen daheim. Und irgendwann später haben wir über Pornos gefunden bei ihnen. Ich weiss, wir haben die auf einem Kasten oben gefunden, haben die runtergenommen und dann haben wir die durchgeblättert, wo dann die Eltern draussen waren im Garten am Arbeiten. Und dann haben wir gedacht, ach, sie kommen, und dann haben wir es schnell wieder versteckt. Aber es war für mich auch ein ganz spezielles Erlebnis gewesen, um die ganzen weiblichen Körperteile so explizit zu sehen. Ich habe noch nie Schamlippe in meinem Leben gesehen. Und das und alles ist behaart. Und ich, oh mein Gott, wie das mal so ausgesehen. Also ich bin vorne draus, das sind wirklich so Hälfte aus den 80er Jahren halt gewesen.
So voll Busch.
Ja, voll. Und irgendwie, weiss ich, bin dort so irgendwie fasziniert und irgendwie auch, ja, es war überhaupt nicht so gewesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich meine, als kleines Mädchen sehe ich ja ganz anders aus und finde so, sieht das irgendwann mal so aus. Man hat das nie richtig gesehen. Ich habe meine Mutter und meinen Vater schon auch nackt gesehen. Aber bei einer Frau gesehen, ist es nicht so exponiert wie bei einem Mann, dass du weißt, so sieht es aus. Ich weiss noch, wir auch in dem Estrich oben einmal so ein Gespräch gehabt. So, ja, weil manchmal kribbelt es bei mir auch so unten und ich weiss nicht warum. Und es fühlt sich so komisch an. Und irgendwie, so irgendwann, also bei der Primarschule, hat man schon das spitze Gefühl gehabt. Man hätte es nicht einordnen können. Warum? Ja, bin ich so erregt. Aber man hat gar nicht gewusst, dass es das ist. Und so, wenn man zurückdenkt, finde ich das total herzig eigentlich. So wie man das auch völlig unvoreingenommen miteinander teilt hat. Und auch irgendwie die Sexualität so erkunden habe ich dann auch mit meinen Freundinnen. Also ich weiss nicht, die eine Freundin hat mir beigebracht, wie man sich selber macht. ja, wie etwa 9, 10. Mhm. Und sie war dann noch ein Jahr jünger als ich. Und sie war im Spital früher, als kleines Mädchen. Und sie hat gesagt, sie hat bei mir übernachtet und sie hat einfach gesagt, ja, ich kann einschlafen. Und sie so, ja, weißt du, es gibt also etwas, was du kannst machen, wo ich seitdem das nichts machen muss. Dich einfach selber anlangen da und so streicheln. Und dann, das tut dich beruhigen und dann kannst du einschlafen. Sie hat mir dann das beigebracht, quasi durch das, dass es sie beruhigt hat und hat mir das einfach weitergegeben. Mhm. Und danach habe ich das angefangen mal auszuprobieren und ich weiss, am Anfang hatte ich keinen Orgasmus oder so, aber es hat sich gut angefühlt. Und es hat mich beruhigt, ich konnte einschlafen. Und als ich dann gemerkt habe, wie gut das es tut, dann ja, habe ich mich an allem gerieben, was es geht. Also es ist wirklich dann, ich bin recht früh, ich habe auch meine Tage mit 11 schon bekommen und irgendwie so das Gefühl von Erregung oder sexueller Lust habe ich, glaube ich, relativ früh entdeckt. Ja. Also würde ich jetzt für mich behaupten. Weil als ich das mit anderen Freundinnen geteilt habe, ist mir mal ganz komische Reaktionen zurückgekommen. Also so irgendwie Scham vielleicht oder irgendwie so weh. Und einfach weil sie vielleicht auch mit dem nicht anfangen können. Ich wollte den guten Tipp an eine andere Freundin auch weitergeben und sie hat das überhaupt nicht lässig gefunden. Ich sage jetzt mal, ich habe mehr als ein erstes Mal gehabt, einfach weil es zum ersten Mal so wehtun hat, dass wir abgebrochen haben. Es hat so wehtun. Und wirklich die ersten paar Mal, x-mal, hat es einfach so wehtun. Ich war so unentspannt gewesen. Ich habe auch lange irgendwie Sex nicht so cool gefunden, dass es einfach so wehtun hat. Ja. Also ich habe eigentlich immer Glück gehabt, dass sie mich irgendwie mit der Hand oder mit der Zunge befriedigen können. Es war das erste Mal nicht mit meinem Freund gewesen, sondern es war irgendwie eine Briefbekanntschaft gsi, eine Brieffreundschaft, die ich in einem Französischlager kennengelernt habe. Und dann haben wir irgendwo viel miteinander telefoniert und so. Wir sind nie zusammen gewesen. Ja, und dann haben wir es irgendwann mal probiert miteinander. Und er hat schon Erfahrung gehabt und ich nicht. Und es ist einfach so weit, was wir aufgehört haben. Und dann hatte ich einen Freund gehabt. Und dann habe ich mit ihm probiert und es war nie so lässig gewesen. Und dann erst mit dem zweiten Freund dann. Ich bin extrem geil gewesen, habe ich gesehen. Ja. Extrem, das so extrem braucht. Auch ich habe mich über Jahre hinweg, also wirklich täglich selbst befriedigt. Also sehr aktiv, ja. Habe es also wirklich sehr gebraucht, ja. Und jetzt ist es schon auch noch ein bisschen so, aber nicht extrem. Nicht mehr so wie Teenie Jahre oder 20er Jahre, wo man so hormongeladen ist. Also es hat sich auch verschiebt von einer physischen Übung zu einer, ja, es sind viel mehr Schichten auch irgendwie so. Auch in der Zeit, als ich keinen Freund hatte, hatte ich vielleicht eine Affäre gehabt. Glück, dass ich mit einer Person oder zwei, mich auf zwei Personen beschränken und nicht irgendwie das sogar Kunden nehmen. So mit 19, 20, 21 bis 23 oder so habe ich recht ein wildes Leben geführt. Und dort war es mir egal gewesen. Aber ich hatte dort auch sehr ein schlechtes Verhältnis mit dem Körper gehabt. Und extrem, extrem tiefes Selbstwertgefühl. Und dann habe ich mich am X betrunken und bekifft und im Ausgang oder irgendwie ein Konzert mit Kumpels unterwegs gewesen. Und dann habe ich mir das geholt quasi, was ich gebraucht habe. Ja. Und das ist genau so eigentlich probiert, irgendetwas, ein Selbstwertgefühl aufzubauen, das eigentlich völlig ja, auf heißer Luft basiert. Und habe auch oft nur betrunken Sex mit Männern gehabt, weil ich mich so für meinen Körper geschämt habe. Und das war für mich schon ganz schwierig gewesen. Und auch wenn mich irgendein Freund verloren hat, habe ich es immer reduziert auf meinen Körper. Und das war schon eine anstrengende Zeit gewesen. Und es hat auch recht lang gebraucht, bis ich das mehr oder weniger ganz ablegen konnte. ich weiss noch, mit etwa 16, 18 habe ich gemerkt, meine Brüste wachsen nicht. Alle anderen haben schon Brüste gehabt und ich habe meine Tage mit 11 schon bekommen und die Behaarung hat schon angefangen gehabt. Also es ist eigentlich alles normal, dass ich meine Brüste einfach nicht wollen. Wenn ich zur Frauenärztin und fragte, hey, was ist los? Und da bin ich 18, 17, 18. Und dann hat sie mich untersucht und Ultraschall gemacht und hat mich dann auch in die Brustklinik geschickt und schaut, was los ist, Hormontest. Und dann haben sie irgendwie herausgefunden, dass das einfach eine Unterentwicklung ist. Es gibt Frauen, denen wachsen die Brüste riesig, mhm. Es gibt Frauen, denen wachsen es einfach nicht. Und das ist die Milchdrüse, die sich einfach nicht ausbilden. Und dann haben sie mich in eine andere Klinik geschickt, zu einem Trauma- und Schönheits- also Brustchirurg, der auch Frauen behandelt, die Brustamputationen hatten, durch Krebs. Der hat mir dann einen BH angelegt und hat mir dann so Prothesen reingesteckt. Ich fand, ich laufe jetzt so heim, ich behalte die, die sind so schön gewesen. Und es hat sich auch mega natürlich angefühlt. Und dann ist es darum gegangen, zum Abklären, ob die Krankenkasse das übernimmt. Und damals war es noch so, je nachdem hat die Krankenkasse übernommen, einen Brustaufbau. Und dann bei mir haben sie es dann abgelehnt. Ja. Damals hat das noch viel gekostet, bei mir 20'000 Stutz.
Wie viel würde es jetzt kosten?
11.
Das weißt du?
Ja. Ja. Und dann war es nicht in Frage, dass das machen.
Wie hast du dich gefühlt?
Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Ich denke, irgendwann wächst es noch. Irgendwie habe ich einfach immer gedacht, irgendwann kommt das noch. Ich habe dann auch ganz viele andere Gründe, natürlich auch, die das bewegt hat, habe ich immer wieder so Phasen gehabt, so anorektische Phasen. Als ich nichts mehr gegessen habe, habe ich immer sehr schnell zu dick gefunden. Mit Proportionen, wenn ich mich im Spiegel angeschaut habe, die haben für mich einfach nicht gestimmt. Und natürlich, wenn die Taille schmäler ist als der Brustkorb, dann habe ich mich gut gefühlt. Mhm. Einfach weil halt zum Sinne ausgleichen, habe ich wie, das war so meine Logik gewesen. Ja, und also meine Mami hat auch mega kleine Brüste, sie hatte ein A oder so. Und sie hat auch immer gesagt, ja, sie hätte sich ein bisschen grössere gewünscht. Oder ihre Mutter hat so schöne Brüste gehabt, etwas B, ein C gehabt. Und das sei gerade gut, weil dann kannst du noch gut joggen und all das. Und hast gleich noch schöne Brüste. So. Und meine Grossmutter, als ich ihr erzählt habe, dass mich das belastet hat, sie gesagt, sie verstehe mich. Wo sie hat mal eine Diagnose gehabt, dass sie vielleicht Brustkrebs hätte. Und dann hat sie nur das Erste, was sie gedacht hat, war, lieber den Arm weg als die Brust. Und das habe ich auch schlimm gefunden. Also ich habe es sogar schlimm gefunden, dass sie so denkt, oder? Sie hat riesengroße Brüste, also irgendwie auch, also wo ich gefunden habe, wow, dass sie dann noch so etwas sagt, ist noch krass. Dass auch die Definition von einer Frau über die Brust enorm ist. Auch wenn du irgendwie ein Kind wirst fragen, was macht eine Frau aus dem wahrscheinlich Brust und der Vagina, oder? Und das ist halt auch die, durch die Gesellschaft, die Definition von einer Frau, ist für mich schwierig. Und dadurch, dass ich keine Mami mehr hatte und ich über das reden konnte in diesen Jahren, weil sie ist gestorben, als ich 14 war, war es auch schwierig. Also einfach als Frau irgendwie selber den Weg zu machen und in einer bei mir auch sehr männerdominierten Umgebung. Und mal zu checken, was macht Weiblichkeit aus, Sexualität. Ich habe immer gedacht, nur Frauen mit schönen Körpern haben das Recht auf Freude am Sex oder sich ausleben beim Sex. Ich habe mich extrem lange zurückgekippt mit meinen Wünschen, weil ich denke, so die Femme Fatale, das können nur die wie im Film, die auch mega super aussehen. Und deshalb finde ich, also wenn ich es zurückdenke, finde ich das tragisch. Urkrass. Weil auch wenn man mit Männern redet oder selber mal schaut, was man für Leute attraktiv findet oder weiblich findet, es hat nichts wirklich mit solchen Sachen zu tun. Das sind ganz andere. Das sind so metaphysische Persönlichkeitssachen, wo eine Weiblichkeit ausmacht. Eine starke Frau.
Oder ja, irgendwie, Charisma.
Ja, mega. Oder wie sie sich einfach auch bewegt und im Leben steht und ihr Ding durchzieht. Und so. Das sind Sachen, wo Attribute, die man eigentlich als Weiblichkeit und Femme Fatale eigentlich könnte propagieren anstelle von einfachen Schematen festzumachen. ich habe mal so ein Kunstwerk gesehen. Wall of Vagina heisst es. Das hat, ein Künstler hat Gipsabdrücke gemacht von Frauen, von der ganzen Vagina. Ja, genau. Und es ist so eine Wand.
Wie so ein Relief?
Oder? Ja, voll. Und alles verschiedene Vulvas. Und du siehst alles, alles Mögliche. Und das ist irgendwie etwas, was ich finde, hey, das müssen wir in einem Schulbuch tun. Die riesen Bandbreite. Da gibt es nicht die Schamlippen und die Klitoris, sondern es sind so unterschiedliche Gesichter der Menschen. Ich habe eher grosse. Ich habe immer gefunden, sie sind viel zu gross, weil durch das ich halt auch die von den Freundinnen nie so gesehen habe. Mhm. Und in den Pornos sieht eh alles anders aus. Von dem her war es für mich auch unangenehm gewesen. Und es hat dann auch weh gemacht beim Velofahren. Und das habe ich dann der Frauenärztin gesagt. Und sie so, ja, da kann man schon auch operieren und so. Und ich so, ja, dass mir auch überlegt. Und irgendwie, ich hatte nicht gewusst, ich hatte denke auch eine Zeit lang irgendwie, das sei vielleicht auch hormonell bedingt, ich habe keine Brüste, dafür lange Schamlippen, irgendwie Überschuss Testosteron, vielleicht ist da etwas falsch bei mir. Und habe dann auch mal mit einem Freund über das geredet und er so, ja, er würde es auch schöner finden, wenn sie kleiner sind. Also so, manchmal wenn es auch scheiße aus. Und dann nachher hat er irgendwie auch gefunden, so, also ich habe mir dann einfach noch überlegt und habe gedacht, er findet das wahrscheinlich, auch weil er nichts anderes kennt. Weil das, was er, all die Schamlippen, die er in seinem ganzen Leben gesehen hat, sind eine gewisse Grösse gewesen. Also es gibt schon mega unreife Männer, egal, also es hat nichts mit dem Alter zu tun, aber einfach, wo irgendein komisches Bild haben, wie eine Frau muss sein und wie Sex muss sein. Und dass man einfach als Frau darüber stehen kann, dass man sich gar nicht auf so Typen einlässt und findet, hey, sorry, Bub. Eben, Bub, egal wie alt das bist. Dass man sich gar nicht auf das einlässt, dass man völlig über dem kann stehen und sich nicht verunsichern lässt. Ich hatte eine lange Beziehung mit einem Muslim. Und der hat natürlich ganz ein schwieriges Verhältnis zu der Sexualität gehabt. Bevor ich mit ihm zusammen war, habe ich unter Alkoholeinfluss habe ich mich gehen lassen und geniessen und das ist gegangen. Und dann mit ihm habe ich auch, bin ich selber in einer Umbruchsphase gewesen, ganz viele emotionale, psychische Probleme gehabt und habe mich entschieden, aufhören zu trinken. Weil ich gemerkt habe, dass der Alkohol nicht der Weg zum Glück ist. Oder mich entspannt oder irgendwie mich besser macht. Und dann habe ich wirklich sechs Jahre habe ich keinen Alkohol getrunken. Und dort ganz reduziert gelebt im Sinne von Ausgehen und Party. Ich bin recht zurückgezogen. Und die sexuelle Beziehung mit ihm war nicht ganz gesund gewesen. Einfach weil er seinen Hintergrund hat er immer ein schlechtes Gewissen gehabt. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich ihn verführt habe und dass er jetzt ein schlechtes Gewissen hat. Und dann hat er gefunden, nein, du musst kein schlechtes Gewissen haben, das ist etwas vor zwischen ihm und Gott. Und er war zurückgezogen, mega ruhig, er hat sich abgewendet irgendwie. Ja, es war so Scham rum, so dass ich das nicht sollen oder irgendwie nebeneinander noch nackt liegen und dann streicheln, war für ihn unangenehm gewesen, oder es ist so, dass auch das Gespür, wenn man einen Menschen auch kennt, dass ihm nicht gut geht. Und zum Punkt, wo ich gesagt habe, ich will mit dir keinen Sex mehr haben. Es ist so mühsam geworden. Ja, und es ist recht schwierig. Ich habe dann selber auch schlechtes Gewissen bekommen und habe auch angefangen hinterfragen, ja, was ist, wenn wirklich da hinter dem Ganzen etwas ist und dass man in die Hölle würde kommen. Also nicht, dass ich irgendwie mich konvertieren lassen habe, aber es sind halt trotzdem Sachen, die sich dann einfach anfängt, in Erwägung zu ziehen. Ich habe dann mich einfach entschieden, ich möchte nur noch mit einem Mann Sex haben, wenn ich wirklich emotional bereit bin. Und emotionale Bindung zu dem Mensch habe. Ich habe zwar schon auch mit Männern rumgemacht und so, aber Sex war wie für mich kein Thema gewesen. solange es keine feste Beziehung ist. Und dann habe ich wieder eine feste Beziehung angefangen. Und dort konnte ich mich richtig wieder gehen lassen und richtig, ja, mich aufbrechen wieder. Und das war vorher schön. Einfach können, einfach alles in den Wind schiessen und auch nüchtern das machen. Ja. Ja, und dann seitdem ist eigentlich, ja, habe ich das nie so beibehalten, dass ich das nicht mir wegnehmen lasse. Und in dieser Zeit auch habe ich sehr viel Selbstarbeit auch geleistet. Einfach weil ich auch so Mühe hatte immer noch. Also so bis etwa, das war mein 28, ja. Es war wirklich harte Arbeit. Wir haben mega viel gekühlt. Aber ich konnte so viel aufarbeiten können und auch der Bezug zu mir und was bedeutet Weiblichkeit, ja, was bedeutet Sexualität für mich. Ja, und jetzt ist natürlich nicht von einem Moment auf den anderen alles gut. Ich habe auch meine Momente, wo ich finde, so, heute lasse ich mich von niemandem nackt sehen. Aber ich habe eine sehr gesunde Beziehung, sexuelle Beziehung mit einem Freund, wo wir wirklich auch können über unsere Bedürfnisse reden, wo ich mich ausleben kann. Und das Interessante ist, seit etwa 28 fangen meine Brüste an zu wachsen. Also, es ist minim, aber es ist wirklich, ich habe jetzt einen Schatten, habe ich früher nicht gehabt. Also es geht jetzt so runter, dass es jetzt wie einen Schatten kann geben. Vorher hätte es gar keinen Schatten können geben. So.
Drum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.
Ja, und mehr zum «Untenrum»-Podcast gibt es jetzt hier auf deinem Lieblingssender Radio Kanal K. Bei mir im Studio ist Naomi Gregoris. Hallo Naomi.
Hallo.
Schön, dass du den Weg zu uns hast gefunden.
So früh am Morgen.
Also, ja, doch, mal. Naomi, du produzierst den Podcast «Untenrum». Wir haben jetzt gerade Erfolg gehört. Es geht um Frauen, es geht um Sexualität, es geht bis jetzt gibt es 9 verschiedene Episoden, 9 Mal, die Frauen erzählen. Warum hast du gefunden, ich muss das machen, ich muss das Stimme geben?
Also es hat alles angefangen mit einem Film, den ich gesehen habe, auf Arte. Der heisst «Venus, nackte Wahrheiten». Ein kleiner ulkiger Titel, aber der Film war mega beeindruckend gewesen. Und zwar hat er eigentlich einfach daraus bestanden, aus Frauen, die in die Kamera schauen und von ihrer Sexualität erzählen. Ganz unterschiedliche Frauen. Das war ein dänischer Film. Und das hat mich mega berührt, weil ich einfach gemerkt habe, sehr viele von diesen Themen sprechen mich an und klingen bei mir an. Und habe ich so auch schon erlebt, in einer oder anderen Form. Und dann wollte ich eh schon lange einen Podcast machen, weil ich ja nebenbei auch noch Radio mache. Also ich bin Journalistin. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ein mega gutes Thema, auch einfach mal Frauen hörbar zu machen mit ihren Geschichten.
Jetzt ist ja so, eben, man hat die Idee, man möchte gerne die Frauen hörbar oder sichtbar auf den Weg auch machen. Wie findet man denn die Geschichten? Wie findet man die Frauen, die möchten oder die bereit sind zu reden über ihre Erlebnisse?
Also ich habe es mega simpel gemacht. Ich habe eigentlich einfach wie in die Welt rausgesendet, dass ich einen Podcast machen und Frauen suchen, die mit mir über ihre Sexualität reden. Und zwar habe ich das wie auf 2 Kanälen gemacht. Also einerseits habe ich im Intranet von einer Fachhochschule in der Schweiz habe ich das einfach mal geteilt, dass ich ein Projekt vorhabe und dass ich Frauen suche. Und dann habe ich noch im A-Bulletin, ich weiss nicht, das ist vielen Leuten nicht bekannt, aber es ist eine grossartige Publikation aus Zürich, wo Inserat hauptsächlich drin hat von verschiedensten Leuten, so selber zeichnete Inserat. Und dort habe ich es ins Rad gezeichnet und habe, wie gesagt, eben, ich mache den Podcast und wenn ihr möchtet über eure Sexualität reden, dann meldet mich doch bei mir. Und dann haben sich relativ viele Frauen gemeldet.
Wie ist es, wenn du jetzt eine Frau lernst kennen oder wenn sich eine Frau meldet, machst du fixe Themen fest? Also sagen wir reden über sexuelle, über Selbstbefriedigung zum Beispiel, oder wir reden über Sachen, wo, keine Ahnung, also, tust du kategorisieren, oder wie machst du das, wenn jetzt eine Frau sagt, hey, ich bin da, ich möchte gerne reden?
Nein. Ich tue gar keine Themen abmachen. Und es ist auch so, dass ich kein Vorgespräch führe. Normalerweise, schon in meiner Arbeit, tut man meistens vorher noch schnell anrufen, tut schnell abmachen, was man wird bereden, tut vielleicht wie so vorbereiten, über was man wird reden. Aber, nein, bei mir ist es einfach so, die kommen zu mir, wir sehen uns zum ersten Mal, wir reden vielleicht 10 Minuten über das, was sie sonst so machen im Leben, und dann sage ich einfach, und jetzt fange ich an zu erzählen.
Was treibt denn die Frauen an? Also wenn sie sagen, ich will erzählen, sagen sie dir auch, warum sie möchten erzählen, über ihre Geschichten mit Sexualität?
Ja, die meisten Frauen treibt eigentlich das Gleiche an wie mich, dass sie einfach möchten, dass mehr über die Themen geredet wird und dass sie auch das Gefühl haben, es gibt viele Geschichten, die uns verbinden als Frauen, und die einfach wie zu wenig Gehör finden oder vielleicht nur Gehör finden im Freundeskreis, aber wie so auf einer öffentlichen Ebene gar nicht stattfinden. Und das sind zum Teil sehr persönliche, sehr intime Geschichten, aber auch oft einfach wie so Verhaltensweisen, wo man das Gefühl hat, man sei allein damit. Oder man hat das sei nur bei einem selber so. Dabei geht es ganz vielen Frauen auch so.
Du hast 9 Frauen bis jetzt, die man kann zulassen. Und du hast gesagt, sie melden sich, sie kommen zu dir, die reden kurz über, was machst du sonst noch, und dann startest du die Aufnahme. Du hast gesagt, sie kommen zu dir, also sie kommen zu dir hey.
Genau, sie kommen zu mir in die Küche. Genau, ja. Sie kommen zu mir, sie sitzen ab, sie trinken einen Tee und dann lösen sie los. Und dann meistens reden sie 2 bis 4 Stunden mit mir. Also sie sind auch relativ gut. Sie sehr lange Gespräche, die eben auch wirklich sehr intim sind und sehr tief gehen. Also es ist auch ein sehr persönlicher Moment, wo sich sehr unterscheidet von sonst meiner Arbeit, wo du halt als Journalistin immer so eine gleich noch eine professionelle Distanz wahren. Und das ist jetzt beim Podcast-Projekt schon ein bisschen anders.
Du sagst gerade, die professionelle Distanz, welche Rolle nimmst du ein, wenn du sagst, du bist jetzt nicht Journalistin, eben für Leute aussen, die die Arbeit vielleicht nicht so kennen. Man tut meistens über etwas berichten, aber man ist wie nie Teil davon, wenn man Themen behandelt. Mhm. Jetzt sagst du gehst weg von dem, du hast die Distanz nicht mehr. Welche Rolle nimmst du denn in diesem Moment?
Ich glaube, die Rolle von einer Freundin. Also von einer Unbekannten, aber von einer Freundin gleichzeitig. Das ist noch interessant. Und das ist auch etwas, was mich vielleicht nicht gerade stört, aber was ich mir mehr wünschen würde. Also nicht bei Berichterstattung, aber beim Journalismus allgemein. Dass es nicht darum geht, Sachen zu erklären. Weil oftmals hat man selber auch keine Ahnung. Man liest sich einfach 1 Stunde lang ein und dann erklärt man dem Leser etwas oder dem Hörer. Und so, dass ich weiss etwas und ich erkläre dir etwas, das geht mir mega ab. Ich habe viel lieber eigentlich so Sendungen oder Artikel, wo es wiederum geht, ihr kommt jetzt etwas und ich habe genauso wenig Ahnung wie du, aber ich nehme die zur Hand und wir versuchen irgendwie zusammen herauszufinden, was sich damit auf sich hat.
Wenn du 4 Stunden mit einer Frau über ihre Sexualität redest, dann kommt eben, du erkundest quasi die Frau. Also, wenn man dir dann zulässt, kann man mit dir zusammen auch die Frau lernen kennen, ihre Geschichte. Aber du machst dann nicht 4 Stunden Audio online, sondern es ist so zwischen 20 und 40 Minuten. Wie geht denn das? Das heisst, du greifst ja dann gleich journalistisch ein, weil
ja,
du entscheidest. Trotzdem, das bringe ich nicht. Oder machst du das mit den Frauen zusammen? Oder wie?
Nein, aber das ist wirklich ein guter Punkt, das stimmt. Dort bin ich ja, also dort kann ich wie nicht behaupten, dass ich einfach eine Freundin bin, die unser Gespräch aussendet. So. Also das, was ich halt versuche zu machen, ist, wie mir noch einmal zu überlegen, um was ist es gegangen, essentiell in unserem Gespräch, und was hat die Frau ausgemacht und was ist auch die Botschaft, die sie, glaube ich, gerne würde überbringen. Und das merkt man, also wenn man Erfahrung hat und mit Leuten reden, dann merkt man das so ein bisschen, was Geschichte ist. Also vielleicht ist das auch eine Deformation professionell, aber wenn mit einer Person redest lang, dann merkst du eigentlich so ein bisschen, was das der Grundton ist vom Gespräch. Und den versuche ich wie rauszuspüren und schneide dann nach dem. Und dann, was ich ganz oft mache, oder immer mache, ist, dass ich den Rohschnitt dann immer der Frau zuschicken und sie dann reinlässt und sagt, ob sie es gut findet und ob sie es so wird absegnen
würde. Das ist ja auch noch eine Frage. Oder du schaffst das Setting von, hey, du kannst hier mit mir mega privat über deine innersten, intimsten Sachen reden und du bist dir vielleicht in dem Moment auch nicht so bewusst, ah, das geht jetzt schon raus. Oder du sagst vielleicht etwas jetzt als Frau, wenn ich mit dir rede, was ich vielleicht gar nicht hätte wollen sagen. Mhm. Wie sind denn da Reaktionen? Also, kommt es viel vor, dass Frauen sagen, ich glaube, das möchte ich doch nicht drin haben, das möchte ich jetzt doch nicht teilen mit der Welt, oder?
Es kommt nie vor. Also, bei der letzten Folge ist es vorgekommen, weil die Frau hat ganz viele Namen gebraucht und hat dann gesagt, sie möchte gerne, dass einige von den Namen rausgepiept werden. Aber vor ihr ist es nie vorgekommen. Also die Frau hat immer die Rohschnitte gehört und hat gesagt, kannst du es genau so senden. Und dann, dann mache ich noch die Musik drunter und dann schicke ich es ihnen noch einmal und dann geben sie noch ihr End okay. Und das finde ich mega wichtig, weil eben, es ist tatsächlich so, in dieser intimen Atmosphäre von meiner Küche sehe ich noch schnell mal etwas, besonders wenn du dann so in Fahrt bist und irgendwie so hin und her und dann erzähle ich auch noch ein bisschen von meinen Erlebnissen und so. Die gehört mir dann nicht im Podcast. Aber dann könnte es dann gut sein, dass schnell mal etwas öffentlich gesendet wird, was ja tatsächlich passiert, was nicht okay ist für die Frauen. Aber bis jetzt hat sich noch nie jemand beschwert.
Wie ist denn, du hast jetzt gerade das Beispiel genannt von einer Frau, die mit dir hat geredet über ihre Sexualität, die viel Namen hat genannt, wo man rausschneiden kann. Aber trotzdem erzählen ja die Frauen ihre Sexualität, ihre Geschichten von Sexualität. Und das basiert ja meistens auf mindestens einem anderen gegenüber. Wie hast du das auch schon thematisiert? Oder wie geht man denn mit dem um? Weil ich kann ja auch eine Geschichte erzählen, ohne dass man einen Namen nennt. Und man kann vielleicht je nachdem trotzdem abstrahieren, es geht um die Person. Ist das dann abgesprochen mit Partnerinnen, Partner, Ex-Sexual-Partnerinnen? Wie gehst du mit dem um? Oder wie geht
ja, also das ist wie so, der Partner würde sagen, hey, krass, dass du da unser Privatleben ausschlachtest und ich habe gar nicht mein Okay gegeben. Das ist bis jetzt noch gar nicht der Fall gewesen. Ich glaube, viele Frauen sprechen so mit ihrem jetzigen Freund ab. Und es gibt auch Frauen, die wir zum Beispiel vorher haben gehört, Yara, die hat mir gesagt, sie will nicht über ihre jetzige Beziehung reden. Das hat irgendwie gar keinen, also erstens halt keinen Platz in diesem Podcast. Und das hat sie auch das Gefühl, ging niemand etwas an. Und das habe ich mega verstanden. Dann habe ich einfach gesagt, ja, also es redet wirklich einfach jede Frau genau das, was sie will. Und dann kann sie auch das auslassen, was sie will. Aber wie es dann konkret wäre, wenn jetzt tatsächlich mal ein Partner würde sagen, hey, ich habe dich gehört und ich finde das nicht okay und es ist wie ein Teil von meinem Leben, wo du da öffentlich kundgibst, das wäre dann schon problematisch. Aber bis jetzt, oder problematisch, das müsste man dann einfach auskäsen. Aber man muss halt auch davon ausgehen, also ich muss davon ausgehen, dass die Frauen sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
Das würde ich gerne nochmal darauf sprechen, aber vorher noch, also es ist ja nicht, dass man jetzt über die aktuelle Beziehung redet, aber sonstige Geschichten, was sie passiert, so drum, also es kommen ja auch viele Menschen vor,
ja, das wo wir nicht. Es liegt wirklich einfach in der Verantwortung von diesen Frauen. Habe ich das Gefühl. Also meine Aufgabe ist halt einfach ihnen genau zu sagen, schau, ich werde das zusammenschneiden, du wirst es noch einmal hören können. Bist du bewusst, was du sagst? Bist du bewusst, dass das eine Öffentlichkeit wird erreichen? Nicht eine mega grosse, aber einfach halt meine Community, meine Hörerinnen und Hörer. Und Hörerständchen, hoffentlich. Und bist du dem bewusst? Und dann gibt es okay. Und du kannst auch noch ganz am Schluss sagen, hey, es geht im Fall für mich nicht. Und dann muss ich von dem aus ausgehen, von dem okay.
Jetzt, aber es sind sehr intime Geschichten, es sind Geschichten über die eigene Sexualität, es sind nicht nur schöne Geschichten, es sind auch zum Teil traurige oder Geschichten, die einen betroffen machen. Also erzählt zum Beispiel auch eine Frau von einem sexuellen Missbrauch. Dort steht jetzt ein Name. Wie ist denn das? Wo eine Stimme kann man schon verfremden, das hast du aber nicht gemacht. Man hört, glaube ich, originale Stimmen. Mhm. Wie ist denn mit den Namen? Wo du nennst immer den Vornamen. Sind die
genau, ich nenne nur den Vornamen. Und es ist etwa, ich weiß gar nicht, wie das Verhältnis im Moment ist, aber von diesen 9 Frauen sind, glaube 4 mit einem Pseudonym und 5 mit ihrem richtigen Namen. Und ich frage einfach die Frauen vorher, was hättet ihr gern? Und für mich macht es ehrlich gesagt auch nicht einen grossen Unterschied. So. Und es gibt einfach Frauen, die sagen, ja, brauchst du meinen Namen. Und andere, jetzt zum Beispiel eben die Serena, die von diesem Übergriff oder sogar Missbrauch erzählt, die hat ein Pseudonym gewählt.
Weil Deutschschweiz ist ja dann doch nicht riesig. Nein. Also wenn man vergleicht, sagen wir, mit einem englischsprachigen oder einem französischen Podcast, wo man kann sagen kann, ja, da erreicht man ganz, also ganz, ganz viel. In Deutschschweiz, wenn man einen Podcast macht, ist eher eine kleinere Zielgruppe. Und man erreicht ja trotzdem eben eine Öffentlichkeit. Meine Frage, wenn ich das selber höre, wir reden hier übrigens mit der Naomi Gregoris und untenrum Podcast, ist ein Podcast, wo Frauen sehr offen über ihre Sexualität und sexuelle Erlebnisse erzählen. Wenn man schafft, du schaffst den intimen Rahmen, wenn die Frauen zu dir kommen und dann geht wie die Intimität ja weg und plötzlich ist sie im Internet. Mhm. Du hast jetzt gesagt, ja, die Community, die das hört, ist überschaubar und trotzdem gibt es sicher Leute, die jetzt nicht aus dieser Community sozusagen sind, sondern die halt sonst hören. Und ich habe mir so überlegt, hey, es sind sehr explizite Geschichten. Man könnte jetzt, wenn man sich Lust verschaffen, durch das zu hören.
Also man kann es quasi missbrauchen in dem Sinn.
Genau. Ist das irgendein Thema, was du schon darüber nachgedacht hast?
Ja, über das habe ich auch schon nachgedacht. Also vor allem, je grösser die Hörerschaft halt wird. Also beim Podcast ist halt das Gute, dass die Leute wählen, was sie hören wollen. Also es ist nicht so wie beim Radio, wo sie einfach einschalten und dann kommt etwas und dann hören sie her und dann ist es zum Teil wie eine Zielgruppe, die verfehlt ist oder wo das vielleicht gar nicht interessiert, aber es im Hintergrund gehört und dann noch verrückt wird über das oder so. Das heisst, es ist ein grosser Unterschied, aber ich überlege mir es schon immer wie mehr, weil jetzt wird der Podcast so ausgestrahlt bei einem Lokalradio zu Basel. Und es ist eine gute Frage und andererseits frage ich mich einfach auch so, wie kann sich der Diskurs verändern, wenn es halt nicht so etwas gibt, oder? Also wie ist die Lösung, dass wir einfach weiterhin schweigen oder weiterhin unsere Geschichten halt nur in so geschützten Rahmen teilen und alle anderen aussen vorlassen? Und ich glaube, das ist nicht die Lösung. Und ich glaube, dann muss man halt auch einen schwierigen Weg gehen und dann würde ich mich auch müssen damit auseinandersetzen, wenn es dann mal Hater geben würde oder Leute geben, die sagen, hey, geht es eigentlich noch, dass du da im Internet deine Analsex-Geschichten verbreitest? So. Aber für mich ist so der schwierige Weg eigentlich der richtige Weg.
Du hast jetzt gerade angesprochen, so Rückmeldungen. Aber es ist in der Öffentlichkeit im Moment, ich weiss nicht, kannst du das sagen? Wie viel, was, ich weiss es selber, Podcast-Zahlen, also Podcast für die da aussen, die wie jetzt gerade schön linear Radio hören. Podcast ist ja ein Audio, das wie nur online stattfindet. Mhm. Weißt du, wie viele Leute das abladen? So, also was ist
ja, ich kann es nachschauen. Also ich bin ja auf iTunes und auf Spotify und dort kann ich nachschauen, was die Zahlen sind. Und jetzt habe ich aber schon ein Zeitchen nicht mehr nachgeschaut. Das letzte Mal, als ich musste für Fördergelder einen Schlussbericht schreiben. Und dort bewegen sich so Download-Zahlen pro Folge. Also ich weiss aber nie, wie das ist. Ist das Download und Hörerzahlen, ob das das Gleiche
nein,
ist?
Ist aber,
ich
ja.
glaube nicht das Gleiche.
Nein, aber.
Ja. Aber auf jeden Fall bewegt sich es dort so zwischen 1500 und 4000. Also 4000 war so eine Folge, die eine persönliche Folge war von mir. Das gibt es so ab und zu im Podcast, wo glaube ich recht auf Resonanz ist gestossen.
Reden wir dann auch noch drüber.
Genau.
Also, aber trotzdem, du hast so zwischen 1500 und 4000 Menschen, die das hören, was relativ viel ist für schweizerdeutsche Podcast,
glaube ich. Ich kann es gar nicht so beurteilen, weil es noch nicht so Vergleichsmöglichkeiten gibt. Ja.
Was sind denn die Reaktionen? Aber du hast gesagt, es hat jetzt noch nicht die «Wow, geht's noch?» und «Das ist grusig» oder «Über das darf man nicht reden». Aber was kommt zurück?
Ja, mega viel Berührtheit. Und halt so... Also eigentlich genau das Gefühl, das ich hatte bei diesem Film am Anfang. So das, krass, ich bin nicht allein mit diesen Themen und es geht anderen Frauen auch so. Und ich habe sehr viele Frauen, die wie mir von Sachen schreiben, die ihnen auch sie widerfahren. die sich ähneln den Sachen, die die Frauen bei mir im Podcast erzählen. Also sehr viel auch eigene Erlebnisse. Und auch wenn die Frauen dann nicht im Podcast, also öffentlich wie so darüber reden, finden sie es dann doch wichtig, mir das zu schreiben. Und ich glaube, das ist so die Hauptreaktion auf diesen Podcast, dass Frauen sagen, sie erkennen sich drinnen wieder und sie sind sehr berührt, dass jemand die Arbeit macht.
Es ist ja du als Frau, die mit Frauen redest und wo jetzt Frauen als, wo Frauen Reaktionen von Frauen kommen, was sind denn Männer in dem Ganzen? Bekommst du auch Reaktionen von Männern?
Ja, tatsächlich. Viel weniger. Wirklich viel, viel weniger. Aber ab und zu gibt es auch Reaktionen von Männern, ja. Vor allem Männer, die gerne auch mitmachen würden.
Genau, das... Wie mit diesen 9 Frauen, die du jetzt hast geredet, irgendwann ist es so, dass du sagen, ja, irgendwann wiederholt sich es vielleicht auch, weil eben, du hast gesagt, ah, viele Frauen erkennen sich wieder. Ich würde das als Hörerin auch unterstreichen. Es gibt Folgen, wo man denkt so, oh, ah ja, das kenne ich. Das gibt's da, sagst du, es ist wie endless, oder, also man kann immer wieder neue Frauen bringen, oder musst du irgendwann eingrenzen, finden, okay, jetzt reden wir nur noch über ein Thema, oder ist jede Geschichte von jeder Frau wirklich so einzigartig, dass sie eine Episode geben kann?
Ja, bis jetzt schon. Bis jetzt habe ich ja noch nie das Gefühl gehabt, das habe ich irgendwie schon einmal gehört. Oder das wird jetzt langsam redundant. Also bis jetzt ist wirklich so jede Episode mega einzigartig gewesen. Weil es nicht nur um die Geschichten geht, die die Frauen erzählen. Also oftmals ähneln sich ja wie so halt Erlebnis von so ersten Mal oder das erste Mal irgendwie Selbstbefriedigung oder das erste Mal eine übergriffige Situation. Das haben auch wirklich alle Frauen, die ich mit ihnen rede. Alle Frauen haben übergriffige Situationen erfahren. Und das, die ähneln sich, aber was ich auch mega interessant finde, ist so die Art, wie jede Frau über das redet. Und das ist mega unterschiedlich. Also zum Beispiel hat es wie eine, die Mitte 50 ist, die redet ganz anders über ihre Sexualität als eine, die 23 ist und damit ist aufgewachsen, sich wie in erotischer Hinsicht auch so zu psychologisieren ständig. Also es ist eine ganz andere Art von Umgang. Jetzt jemand, der das Leben lang hat müssen für einen Lebensentwurf sich einsetzen und kämpfen und sich durchsetzen und eine junge Person, die wie von Anfang an viele Freiheiten hatte und sich immer hat Gedanken gemacht über Sexualität. Also der Tonfall ändert sich bei jeder Frau und ist verschieden. Und das finde ich auch eine mega schöne Komponente. Aber, um auf deine Frage zurückzukommen, langsam merke ich wie so selber, jetzt habe ich dann mal genug Frauen interviewt, jetzt würde ich einfach, weil ich einfach gerne mal noch die Männerstimme reinbringen würde.
Ich zögere es mega aus mit dem Mann, gell?
Ja,
ich noch ein paar Fragen habe.
Das ist so eine Zukunftsfrage.
Ja, genau.
Wir reden näher darüber.
Wenn du selber eben so reingehst und so viele Frauen an deinem Küchentisch hast, das ist vielleicht eine kleine banale Frage, aber was hat, also die zwei Fragen, was hat dich wie am meisten bewegt als erstes? Gibt es so eine Geschichte, wo du denkst, wow, oder wohl mit dir etwas hat speziell gemacht?
Ja. Also das, ich sage immer wieder das Gleiche, aber das, was mich tatsächlich einfach am meisten immer wieder bewegt, ist so die Themen, die immer wieder aufkommen. Eben die Übergriffigkeit oder die Unfähigkeit, über etwas zu reden. Also wie darüber zu reden, dass man etwas nicht okay gefunden hat, wenn es übergriffig war. Das ist etwas, was mich mega berührt, so dass wir irgendwie noch fast kein Wort haben, um können einen Konsens generieren, das zwischen uns und unseren Partner oder Partnerinnen. Aber dann natürlich die Geschichte, die mich schon am meisten hat bewegt und wo man mich ja die ganze Zeit eigentlich hat gehört in den Aufnahmen, wie ich so und so fast anfange rennen, ist die Missbrauchsgeschichte.
Kannst du vielleicht noch ein bisschen kurz umreißen?
Ja, es ist eine junge Frau, die ist wahrscheinlich ist sie jetzt 24. Die hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, sie hat das Gefühl, sie will das teilen. Und sie hat auch das Gefühl, dass das in den Podcast mega gut reinpasst. Und weil sie auch so eine Entwicklung hat durchgemacht. Und ihre Geschichte ist folgende, dass sie mit sehr jung, mit 13, gell, 13 ist es etwa, ist sie hat sie einen Mann kennengelernt im Internet, einen Fotograf, und der hat sie überzeugt, zu sich zu kommen. Und sie ist dann zu ihm ins Studio und er hat sie aber wie ins Auto genommen und ist mit ihr in eine Hütte, also es ist eine furchtbare Geschichte, so wie man sich gar nicht wünscht, in eine Hütte gefahren, irgendwo im Berner Oberland, so viel ich mich erinnere. Und hat dann dort Fotos von ihr gemacht und hat ihr gesagt, sie muss sich ausziehen und hat sie versucht zu küssen und hat ihr auch noch den Tampon, glaube ich, rausgenommen. Also wirklich so krasse, ja, übergriffige Momente. Und sie hat dann einfach angefangen schreien und angefangen rennen und hat nicht mehr können. Und dann war er so perplex gewesen. Er hat wahrscheinlich einfach wie gemerkt, er hat erst realisiert, dass es keine gute Situation ist für sie. Also wahrscheinlich nicht, aber so hat sie es gedeutet, was ja auch noch interessant ist. Und hat sie dann wieder heimgefahren und sie ist dann sofort zu ihren Eltern und zu ihrer Mutter und hat es erzählt. Und das ist eigentlich ein Erlebnis, das sie hat das Ganze, also bis jetzt prägt.
Das ist der Episode 6 vom Untenrum-Podcast. Genau. Und zum das Abschliessen ist eigentlich der Titel vor Episode, der heisst nämlich «Er bekam nur 8 Monate und eine Geldstrafe».
Genau.
Wenn ihr diese Folge hören wollt und alle anderen Folgen, untenrumpodcast.com von Naomi Gregoris, du ladest Frauen ein, mit dir über ihre sexuellen Erfahrungen, über ihre Sexualität zu reden. Du hast eingangs gesagt, du bist die Beruf als Journalistin, in dem Moment bist du aber eher Freundin, damit die Gespräche in einem intimen Setting zustande kommen. Und du hast eigentlich nicht, du hast 9 Frauen, aber du hast 10 Episoden, wo eine Episode, die handelt von dir selber. Und die Frauen sind sehr, sehr offen. Die gehört man eben selten. Und in dieser Folge redest nur du. Und du redest schon über ein sehr intimes Thema. Du redest schon über deine eigene Fehlgeburt.
Mhm.
Das ist sehr berührend. Und ich habe mich gefragt beim Hören, wow, ich könnte das, glaube ich, nicht teilen. Warum hast du dich entschieden, so einen tiefen Einblick in dein Privatleben zu geben?
Das war gar nicht wirklich eine rationale Entscheidung. Also, ich habe das Gefühl, dass mit diesem Projekt habe ich auch eine Verantwortung. Also auch als Journalistin dann wieder. Dass gewisse Themen diskutiert werden oder wie Teil eines öffentlichen Diskurs werden. Und als ich letzten Herbst die Fehlgeburt hatte, habe ich wie so gemerkt, also in den ersten 2 Wochen, dass erstens mal wissen mega viele Leute nicht, was eine Fehlgeburt ist. Mega viele Frauen wissen nicht, wie das vonstatten geht, obwohl es so viele Frauen haben. Also es passiert wirklich so oft. Die Dunkelziffer ist, glaube ich, jede 3. Schwangerschaft. Und das hat mich einfach so erstaunt, die Reaktion von entweder du blühtest jetzt 10 Tage lang. Oder ich habe nicht gewusst, dass das so oft passiert. Oder mir ist das eben auch passiert. Also das habe ich auch oft gehört. Ich habe auch eine Fehlgeburt gehabt. Und dann habe ich einfach so gedacht, hey, ich habe den Podcast, ich muss das irgendwie an die Öffentlichkeit bringen. Und dann habe ich einfach mein Aufnahmegerät angelassen. Und dann bin ich in Berlin gewesen und bin echt durch die Wohnung gelaufen und habe unseren momentanen Zustand beschrieben von mir und von meinem Freund. Und das ist eben auch die Episode, die so viele Downloads hat bekommen. Das hat mega viele Leute berührt. Und ich habe auch noch einen Artikel geschrieben in einer Wochenendzeitung. Und tatsächlich war es dann so, dass jetzt eine grüne Nationalrätin, Irene Kählin, hat einen Vorstoss, also eine Interpellation gemacht, wo sie den Bundesrat fragt, wieso das die Krankenkasse nicht aufkommt für Kosten von einer Fehlgeburt, weil das ist tatsächlich so. Also du zahlst wie für eine Krankheit. Das heisst, du bist nicht würdig schwanger, wenn dein Kind oder der Embryo verlierst in den ersten 3 Monaten. Das habe ich dann auch noch so thematisiert in diesem Artikel. Genau.
Also ist ja mega spannend. Das heisst, von einer sehr intimen, persönlichen Geschichte, wo du aber auch aufdeckst, welche systemischen Fehler bei uns sind. Passiert, dass du eine Aktion hast ausgelöst, dass jetzt wegen deiner Offenheit und deiner Direktheit das im Parlament landet.
Ja, voll. Oder zumindest genau, es ist einfach mal eine Interpellation, es ist einfach mal eine Frage, aber das finde ich etwas mega das ist eigentlich so der Grund, wieso dass ich Journalistin wurde, oder? Dass du wie so Themen ansprichst, wo dein direkte Leben betreffen und dass du auch so Unfairheit im System quasi aufdeckst und auch dich fragst, wieso ist das überhaupt so?
Es ist noch spannend, weil wir reden eigentlich schon die ganze Zeit über Trauen, die man hat, wenn man so einen Podcast macht, wenn man Leute porträtiert, oder eben nicht porträtiert eigentlich, sondern lässt ihre Geschichte erzählen, oder wenn man Leute eben, wenn man die Hörerschaft, die Leserinnen, Hörerinnen mitnimmt, ihnen selber entdecken von einer Tatsache oder von einer Geschichte oder von Menschen. Und das ist so eine grosse Frage, also es sprengt jetzt vielleicht den Rahmen, aber Journalismus verändert sich vielleicht auch und vielleicht genau durch so Sachen wie der Podcast, der Untenrum-Podcast, dass man kann sagen, okay, es ist gleich Journalismus, was ich mache, aber ich präsentiere ihn anders. Hat die Art von dem Podcasting, wo du jetzt machst, auch sonst Einfluss auf deine Arbeit? Also schaffst du anders, hast du andere Herangehensweise in deiner täglichen journalistischen Arbeit jetzt?
Nein, gar nicht. Der Podcast ist einfach so, wie ich arbeite. Ich probiere das eigentlich immer zu machen. Also außer ich mache irgendwie klassischen Rezensionsjournalismus, ich bin Kulturjournalistin. Aber ich habe schon immer sehr persönliche Geschichten zu öffentlichen Geschichten gemacht. Und für mich trifft es so einfach mega zu. Und ich weiss, dass das bei vielen auch nicht so ist und dass sie ihre Aufgabe anders sehen und das ist auch wichtig. Aber für mich ist es persönlich einfach politisch. Und wenn du so einen Job hast, dann ist echt die Verantwortung, das in dem Mass, wie du das kannst, auch auszuführen.
Das heisst, persönlich ist politisch. Es ist auch politisch, dass Frauen über Sexualität reden, dass man Frauen eine Stimme gibt, über Sexualität zu reden. Du hast eben selber über dein Erlebnis geredet von der Fehlgeburt. Wie ist dir denn gegangen? Aber du hast jetzt vorher gesagt, ja, ich bin da zu Berlin gewesen, ich habe das aufgenommen, ich habe erzählt vom Leben von mir und meinem Freund mit dieser Fehlgeburt und was das mit unserem Leben macht. Und du hast es dann, wie quasi die anderen Episoden auch, online da. Hat sich irgendwie anders angefühlt, als wenn du die anderen Sachen hast? Also sicher hat sich anders angefühlt, aber wie hast du den Moment erlebt von, wow, jetzt bin ich doch in der auch von mir intimen Moment, von meinem intimen Moment in der Öffentlichkeit?
Ja, ganz natürlich hat sich das angefühlt. Also es hat sich einfach nach dem absolut Richtigen angefühlt. Und es war auch mega traurig für mich. Aber ich halte nicht so viel davon, dass man seine Trauer versteckt. Und auch wenn mir dann Leute haben gesagt, also es gibt auch Leute, die das zu krass haben gefunden und haben gesagt, man geht ja quasi wie hausieren mit diesen Emotionen. Und das ist eine valide Kritik, die aber nichts mit mir zu tun hat. Es hat mega viel mit den Leuten zu tun, die das kritisieren. Und für mich war das genau das Richtige gewesen. Und traurig, aber auch mega wichtig in meinem Verarbeitungsprozess. Und für einen Podcast war es, glaube ich, auch eine gute Addition gewesen. Und ich habe es dann im Podcast auch, also man hat immer die einzelnen Episoden von den Frauen. Und ich habe es jetzt unter dem Namen Intermezzo unter den Folgen geteilt. Und die Intermezzi, es gibt dann noch eins oder zwei Intermezzo, wo es darum geht, beim einen geht es um Menstruation, wo es einfach eher um Themen geht als um Frauen. Und beim anderen Intermezzo wird es wahrscheinlich um meine Schwangerschaft gehen, weil ich wieder schwanger bin.
Genau, das ist ja wie ein schöner Turnaround von dieser Geschichte. Das wäre noch so eine Frage gewesen. Das heisst, man bekommt ja auch von dir eben mit. Das heisst, man hat die traurige Geschichte von der Fehlgeburt gehört, aber gehört man dann auch die glückliche Geschichte von deiner Schwangerschaft?
Ja, ich glaube schon. Also, es wäre, glaube ich, nicht untenrum, wenn ich einfach jetzt würde sagen, mega schön, ich bin jetzt schwanger, Leute, und es ist alles toll. Sondern wahrscheinlich geht es in dieser Intermezzo-Episode auch so darum, um so die Hürden, die ich jetzt erlebe, oder die Reaktionen, die ich habe von anderen Leuten. Weil da gibt es auch sehr viel Bevormundung, wenn man schwanger ist.
Ja, aber das könnten wir eine ganze Stunde mal reden. Und ich schaue auf die Uhr und wir haben nicht mehr so fast viel Zeit. Genau. Aber was ich unbedingt noch fragen möchte, weil du hast es ein paar Mal angedeutet, Naomi Gregoris, die Untenrum-Podcast im Moment geht es um Frauen und ihre Geschichten zur Sexualität. Und ja, die berechtigte Frage wahrscheinlich ist, hey, und was ich denke, die Männer?
Richtig. Ja, und eigentlich auch, wo sind die ganzen anderen vom ganzen Diversitätsspektrum?
Genau. Ja, das.
Also, es hat ja jetzt eine, die queer ist. Und es wird noch eine zweite kommen. Und ich habe auch schon Nachrichten bekommen von Leuten, die sich als non-binär identifizieren. Und auch gesagt, wenn ihr Lust habt, kommt unbedingt zu mir reden. Also es ist nicht so, dass ich nur Frauen will. aber genau, für die zweite Staffel sind jetzt Männer angedacht. Und die, sobald das jetzt die erste Staffel abgeschlossen ist, also wahrscheinlich im Sommer, können wir dann auch Männer finden. Ich hoffe, Männer finden mich wieder und ich muss nicht zu gross auf die Suche, weil das ja eigentlich nicht so meine Strategie ist. Aber genau, es wird um Männer gehen.
Braucht es den für die Menschen, die sich als non-binär einstufen, eine extra Staffel?
Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir noch nicht überlegt, weil ich noch keine Folge gemacht habe. Ja, ich glaube, ja, es muss auf jeden Fall gekennzeichnet sein, dass es nicht Frau und nicht Mann ist, weil sonst würde es ja ihnen nicht gerecht werden. Aber das müsste ich mir wie überlegen, wenn sich die erste Person meldet, worüber ich mich übrigens würde freuen.
Also vielleicht dort, um das nochmal aufzutun, im Sinn von, eben klar, es ist ein Podcast, es geht jetzt um Frauen und es sollen aber alle Geschlechter sich angesprochen fühlen dort. Hast du selber wie einen anderen Bezug zu dieser Thematik Mann, Frau oder angeborene Sexualität, also angeborenes Geschlecht bekommen?
Nein, eine andere glaube ich nicht. Ich glaube, es hat einfach meine Sicht noch verstärkt. Dass es etwas ist, wo oftmals gesellschaftlich konstruiert ist, wo oft kann, aufgezwungen sein kann. Und wo am Schluss wie jedem selber überlassen ist. Aber wir haben jetzt, eben weil ich noch keine solche Gäste hatte, haben wir noch gar nicht so über das geredet. Aber was ich sicher habe, was sicher sich auch hat verstärkt bei mir, ist einfach so das Bewusstsein, dass Frauen einfach immer noch nicht ein Vokabular haben gefunden für alles, was sie wirklich fühlen und erleben und für auch die Machtverhältnisse zwischen ihnen und Männern tatsächlich.
Aber das Interessante wäre ja, ob die männlichen Personen das Vokabular
mega. Haben. Und ich glaube, es wird ein ganz anderer Podcast, wenn Männer reden. Also ich glaube, es wird um ganz andere Themen gehen und ich glaube, es wird noch einmal das Bild, wie Grenzen werden noch einmal gesprengt werden von so dem Mann, Frau und was eigentlich Männer will. Man hört jetzt immer wie mehr. Also das Thema Frau sein und weibliche Intimität und so ist überall, oder? Es gibt auch irgendwie so Klitorisbücher und so weiter. Und der Mann ist nicht so vorhanden in dieser Diskussion. Was auch gut ist, es muss unbedingt so sein, dass Frauen jetzt eine Stimme bekommen und so. Aber es muss in einem zweiten Schritt auch sein, dass der Mann auch sein Innenleben mal präsentiert.
Wenn ihr Lust habt, euer Innenleben zu präsentieren, egal ob Mann oder Frau, oder anders, dann könnt ihr euch melden bei Naomi untenrumpodcast.com. Merci vielmals, bist hier gewesen und hast so offen geredet mit uns.
Danke dir.
Danke euch da aussen fürs Zuhören. untenrumpodcast.com für alle Folgen und für direkten Draht zur Naomi, wenn ihr jetzt gesagt habt, hey, ich möchte auch meine Geschichte erzählen. Es ist wichtig, dass die Leute meine Geschichte hören.